Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Hongkong nehmen die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Regierungsgegnern immer mehr an Härte zu. Rund um ein Universitätsgelände herrscht Belagerungszustand. Demonstranten hatten sich gestern dorthin zurückgezogen. Die Polizei riegelte die Zufahrtsstraßen ab und versuchte, auf den Campus vorzudringen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gibt es seit Monaten Proteste gegen die Regierung. Die jüngsten Auseinandersetzungen ereigneten sich auf dem Gelände der Polytechnischen Universität.
Der Morgen beginnt mit Tränengas an Hongkongs Polytechnischer Universität. Auf dem Gelände hunderte Demonstranten, unter ihnen auch viele Minderjährige. Nach Protesten am Wochenende hatten sich die Demonstranten hier verschanzt. Danach riegelte die Polizei den Campus von allen Seiten ab. Die Universitätsleitung versuchte heute, freies Geleit für einen friedlichen Abzug der Demonstranten zu erwirken. Das scheiterte jedoch, auch weil die Polizei weiter Tränengas einsetzte, berichtet eine Studentenvereinigung. Das Uni-Gelände sei ein Hort für extrem gewalttätige Aufrührer, so die Polizei heute. Ich appelliere ein weiteres Mal. Sie sollen herauskommen und sich ergeben. Sie behaupten immer, sie kämpfen für eine bessere Zukunft. Dann sollen sie herauskommen, die Konsequenzen für ihre Handlung tragen und sich nach den Gesetzen Hongkongs richten. Bei Protesten nahe der Universität nahmen Polizisten heute wieder Demonstranten fest. Auch weil sie eine Festnahme fürchten und weder Polizei noch der Hongkonger Regierung vertrauen, wollen wohl viele das Unigelände nicht verlassen. Ich will Demokratie und Freiheit für Hongkong, aber das scheint ein weiter Weg zu sein. Wir werden dafür bis zum letzten Moment kämpfen. Ich habe keine Angst. Am Abend dann fliehen mehrere Menschen vom Unigelände. Sie seilen sich von einer Brücke ab. Unten warten Helfer auf Motorrädern, die sie wegbringen. Andere sollen die Universität von Polizisten eskortiert verlassen haben. In mehreren Stadtteilen versammeln sich schon seit dem Nachmittag Tausende zu Protesten. Demonstranten werfen Brandsätze und errichten Barrikaden. Die Polizei geht gegen die Protestierenden vor. Die Situation ist extrem angespannt.
Tamara Anthony in Hongkong. Wie ist momentan die Lage rund um die Polytechnische Universität?
In Hongkong ist es schon 3 Uhr nachts. Trotzdem sind immer noch viele hundert Menschen hier auf den Straßen unterwegs. Sie sagen, sie wollen ihre Mitstreiter auf dem Campus unterstützen oder sogar freikämpfen. Den ganzen Tag über haben sie in Menschenketten Verpflegung, aber auch Molotow-Cocktails und Pflastersteine in Richtung Universität gebracht. Die Polizei hat allerdings das Gelände abgeriegelt. Es gibt kein Rein und kein Raus. Jetzt in der letzten halben Stunde ist es etwas ruhiger geworden. Davor brach immer wieder an einzelnen Orten Gewalt aus. Das hieß, dass Molotow-Cocktails geflogen sind von Seiten der Demonstranten und die Wasserwerfer genau hier auch eben die Polizei Wasserwerfer eingesetzt hat und auch Tränengas. Das umstrittene Campusgelände ist mitten in der Stadt. Das heißt, viele von denen, die nach Feierabend mit dem Auto unterwegs waren, sind über Stunden bis jetzt bis 3 Uhr nachts in ihren Autos blockiert gewesen. Und einige Autos, mindestens 3, die dann zwischen die Fronten geraten sind, sind in Flammen aufgegangen.
Vielen Dank, Tamara Anthony. Die Bundesregierung will den Internet- und Handyempfang deutlich verbessern. Eine entsprechende Strategie hat das Kabinett im brandenburgischen Meseberg beschlossen. Diese sieht auch Investitionen von mehr als 1 Milliarde Euro in den Ausbau der Mobilfunknetze vor. Bei den Bürgern will die Regierung für mehr Verständnis für neue Funkmasten werben. Zum Abschluss der Klausur billigte das Kabinett auch Eckpunkte für eine neue Datenstrategie.
Sie wissen, wie es geht. Facebook, Google und Co. machen viel Geld mit der Nutzung von Daten. Aber auch andernorts, etwa in der Verwaltung oder am Verkehr, werden jede Menge Informationen gesammelt. Nach Ansicht der Bundesregierung sollten diese zukünftig besser genutzt werden. Anonymisiert, also nicht persönlich zuordnenbar.
Es geht darum, dass wir aber auch die Bedeutung der Daten erkennen und sie nicht irgendwelchen großen privaten Konzernen überlassen, sodass die die ganzen Geschäfte damit machen. Da geht es um die Souveränität von Staaten, aber eben auch von uns als Bürgerinnen und Bürgern. Und das in einer Demokratie richtig zu regeln, das ist eine Frage, zu der man sich eine ordentliche Strategie zurechtlegen muss.
Eckpunkte einer solchen Datenstrategie beschloss die Bundesregierung nun auf ihrer Digitalklausur im brandenburgischen Meseberg. Sie will aber auch selbst mehr Daten, etwa Statistiken, zur Verfügung stellen.
Wir werden noch ein zweites Open Data Gesetz machen im nächsten Frühjahr, wo die Daten, die beim Bund anfallen, sei es über Menschen, sei es über Bautätigkeiten, über Materialverbrauch, über bestimmte städtebauliche Entwicklungen, über Wetterdienst und ähnliches, Krankheiten, woraus wir dann auch wieder neue Produkte generieren können.
Die Linke kann einem Zugang zu solchen nicht personenbezogenen Daten durchaus was abgewinnen, zweifelt aber an der Umsetzung.
Was das ist, wird aber selbst in der Verwaltung ganz oft nicht verstanden. Da wird ein PDF hochgeladen und dann denkt man, das ist Open Data, das ist es aber nicht. Es muss maschinenlesbar sein und es muss für jeden Zweck verwendet werden können.
In den Behörden soll entsprechend nachgebessert werden. Auch das Teil der Datenstrategie, die nun noch ausgearbeitet wird. Mehr Daten besser nutzen. Die Bundesregierung will mit der Digitalisierung endlich vorankommen. Die Herausforderung aber bleibt, neue Modelle zu entwickeln, ohne den Datenschutz zu schwächen.
Außerdem hat das Kabinett beschlossen, Betriebsrentner sowie Arbeitnehmer und Arbeitgeber im kommenden Jahr um insgesamt 2,4 Milliarden Euro zu entlasten. So soll der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung befristet bis Ende 2022 um 0,1 Punkte auf 2,4% des Bruttolohnes gesenkt werden. Betriebsrentner sollen von 2020 an weniger Krankenkassenbeiträge zahlen. Dann ist ein neuer Freibetrag von gut 159 Euro monatlich geplant. In Brandenburg ist der Weg frei für ein Regierungsbündnis aus SPD, CDU und Grünen. In einer Urabstimmung sprachen sich die Grünen mit deutlicher Mehrheit für den ausgehandelten Koalitionsvertrag aus. Zuvor hatten bereits Sozial- und Christdemokraten für das sogenannte Kenia-Bündnis votiert. Die neue Regierung löst die bisherige rot-rote Koalition nach 10 Jahren ab. Russland hat der Ukraine 3 Kriegsschiffe zurückgegeben. Sie waren vor einem Jahr beschlagnahmt worden. Das hatte den Konflikt zwischen Moskau und Kiew weiter angeheizt. In der Ostukraine kämpfen seit Jahren Soldaten gegen prorussische Separatisten. Die Rückgabe der Schiffe wenige Wochen vor einem internationalen Ukraine-Gipfel kann auch als Geste der Entspannung gewertet werden.
Die Stelle am Rumpf, wo das Schiff gerammt wurde, ist noch gut zu erkennen. Gezogen von Schleppern der russischen Küstenwache sind 3 ukrainische Marineboote auf dem Weg ins heimische Odessa. Fast ein Jahr, nachdem sie von Russland festgesetzt worden waren. Vergangenen November waren die 3 Schiffe in der Nähe der Halbinsel Krim mit Gewalt aufgebracht worden. Sie seien unerlaubt in russische Gewässer eingedrungen, hieß es, südlich der Straße von Kertsch. Russland hat die zur Ukraine gehörende Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert und beansprucht auch deren Hoheitsgewässer. Die Rückgabe soll wohl auch als Geste des guten Willens im Friedensprozess verstanden werden. Moskau spricht jedoch nach wie vor von einer Grenzverletzung. Man werde weiterhin mit Härte gegen so etwas vorgehen. Im Dezember trifft man sich erstmals wieder im sogenannten Normandie-Format. Russland und die Ukraine unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs. Das erste Mal seit 3 Jahren, dass überhaupt geredet wird. Außenminister Lavrov gibt sich optimistisch. Mit der Regierung, die der ukrainische Präsident Selenskyj jetzt gebildet hat, haben wir Fragen lösen können, die unter Poroschenko jahrelang unlösbar waren, etwa die punktuelle Entflechtung von Truppen. In Kiew kritisierte Vizeaußenministerin Serkal, die Schiffe hätten längst zurückgegeben werden müssen. Während die auf dem Heimweg sind, schrieb sie, ist eine ukrainische Delegation auf dem Weg nach Den Haag. Dort hat Kiew in dieser Sache den ständigen Schiedshof angerufen. Am Donnerstag ist die erste Anhörung.
In dem auch als Weißrussland bekannten Belarus gibt es im Parlament künftig keine Opposition mehr. Bei der Wahl gestern gingen sämtliche 110 Sitze an Parteien und Politiker, die Präsident Lukaschenko unterstützen. Allerdings bezweifelt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dass die Stimmauszählung korrekt verlief. Außerdem habe es staatlichen Druck auf die Bürger gegeben, regierungstreue Kandidaten zu wählen. Der autoritäre Lukaschenko ist in Belarus seit 25 Jahren an der Macht.
In der georgischen Hauptstadt Tiflis ist es zu Ausschreitungen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Polizisten setzten Wasserwerfer ein, nachdem Demonstranten Eingänge zum Parlament blockiert hatten. Die Proteste in Georgien entzündeten sich am Scheitern einer Wahlrechtsreform, die die Regierung zugesagt hatte. Nun fordern die Demonstranten den Rücktritt der Regierung und vorgezogene Neuwahlen. Gestern waren mehr als 20.000 Menschen einem Aufruf der Opposition gefolgt und vor dem Parlament in Tiflis zusammengekommen.
Das Kinderhilfswerk UNICEF hat vor Rückschritten beim Ausbau der weltweiten Kinderrechte gewarnt. Die Kluft zwischen Kindern, die gut gefördert würden, und jenen, die keine fairen Chancen hätten, habe sich teilweise noch vergrößert, heißt es in einem Bericht zum 30-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention. Neben anhaltenden Herausforderungen bei Gesundheit, Ernährung oder Bildung müssten sich Mädchen und Jungen heute mit neuen Bedrohungen auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem Klimawandel, aber auch Online-Missbrauch. Nach tagelangen Regen- und Schneefällen ist die Lage in Teilen Österreichs angespannt. Viele Straßen und Bahnstrecken mussten gesperrt werden. Polizei und Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Betroffen sind vor allem der Süden und der Westen des Landes. Besonders aus den Bundesländern Salzburg, Kärnten und Tirol werden Überschwemmungen und Lawinen gemeldet. In Bad Kleinkirchheim starb ein Mann durch eine Schlammlawine.
Sie waren heute vielfach zu sehen in den österreichischen Alpen. Reihenweise Furchen von Schnee- und Geröllabgängen in den Hanglagen. Schneisen der Zerstörung mitunter mit tödlichen Folgen, so wie hier heute Vormittag in Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Ein Erdrutsch hatte die Rückwand eines Wohnhauses eingedrückt. Ein 80-jähriger Bewohner kam in den Geröllmassen ums Leben. In Bad Gastein im Salzburger Land konnten in der vergangenen Nacht zwei Frauen verletzt aus den Trümmern ihrer Häuser geborgen werden. Die Gebäude waren von einer gewaltigen Mure regelrecht ineinander geschoben worden. Schlammlawinen auch in der Steiermark, sowie hier bei Prettlitz. Bahngleise wurden dabei völlig zerstört. Auch ein ganzer Hangwald wurde von dem Erdrutsch mit ins Tal gerissen. Weil die Böden von den tagelangen Schnee- und Regenfällen aufgeweicht bzw. ausgeschwemmt sind, besteht weiterhin akute Lawinengefahr, selbst in mäßig steilen Hanglagen. Nur wenig Zeit zum Aufräumen hatten die Menschen heute in den betroffenen Gebieten. Bereits an diesem Abend werden flächendeckend weitere Niederschläge erwartet. So steigt auch die Hochwassergefahr an den Seen in Kärnten dramatisch an. Am Farkasee etwa ist der Wasserstand binnen kurzem bedrohlich angewachsen.
Er ist ein Meter drüber draußen, das sind unglaublich viele Häuser schon unter Wasser. Und die Situation wird sich wahrscheinlich jetzt nicht entspannen, im Gegenteil, es wird noch viel, viel schwieriger werden.
Mit einer Wetterbesserung aber ist nicht vor dem kommenden Mittwoch zu rechnen.
Bei dem Einsturz einer Hängebrücke in Frankreich sind am Morgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Brücke nahe Toulouse soll Medienberichten zufolge zusammengebrochen sein, nachdem ein zu schwer beladener Lastwagen darüber gefahren war. Der Fahrer des LKW soll tot geborgen worden sein. Auch ein 15-jähriges Mädchen kam ums Leben. Die Brücke aus den 30er Jahren soll regelmäßig gewartet worden sein, zuletzt 2017. In der Fußball-Bundesliga hat sich das Trainerkarussell erneut gedreht. Neuer Chefcoach beim 1. FC Köln wird Markus Gisdol. Er tritt die Nachfolge von Achim Beierlorzer an, von dem die Kölner sich vor 9 Tagen getrennt hatten. Beierlorzer wiederum soll nun den ebenfalls abstiegsbedrohten FSV Mainz nach vorne bringen. Der Verein gab heute die Verpflichtung des 51-Jährigen bekannt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 19. November.
Tiefdruckeinfluss sorgt für viele Wolken und regionale Niederschläge. Im Osten und Südosten Deutschlands bleibt es dagegen freundlicher und milder. Und dort ist es auch heute Nacht meist trocken und zum Teil klar, sonst fällt häufig Regen. Oberhalb von etwa 300 bis 600 Metern Schnee, Vorsicht, Glättegefahr. Morgen im Westen und Norden gelegentlich Regen. Im Osten und Südosten kann sich neben Wolkenfeldern häufiger die Sonne zeigen. Auf den ostfriesischen Inseln heute Nacht bis 8, auf der Schwäbischen Alb bis minus 7 Grad. Morgen 2 bis 9 auf Sylt, in der Lausitz und in Niederbayern bis 10 Grad. Am Mittwoch verbreitet trübe, gebietsweise auch Sonnenschein, vor allem im höheren Bergland, im Nordwesten ein paar Tropfen. Auch in den folgenden Tagen erwartet uns ruhiges, oft trübes und teilweise mildes Novemberwetter.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Raus aus dem Funkloch. Was taugt die Mobilfunkstrategie der Regierung? Und Kampf um die SPD-Spitze. Welches Paar kann Vorsitz? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.